Hier sind die
Radiofüchse
auf www.radiofüchse.de und auf Tide 96.0.
Hola, Rief, Nies, Eid, Äschle für K, Ib, Edith, Oida.
Sam, die Sendung fängt schon an.
Ups. Eigentlich wollte ich sagen, hallo, wir sind die Radiofüchse bei Tide Radio.
Oh, geht doch.
Tut mir echt leid. Was und wer kommt denn in der Sendung vor?
Oh mein Gott, was ist denn heute mit dir los? Dabei sind
Raya,
Lotti,
Matti,
Helen H. Fester,
Pi,
Marie,
Janis
und Sam.
Es geht um ungewöhnliche Tiere, einen Bericht über die...
Nicht so viel verraten, aber eins sage ich auch. Es gibt ein cooles Finale mit coolen wilden Tieren. Und mehr sag ich auch nicht. Also bleibt dran.
Du, Raya, du magst doch Tiere, oder?
Ja, ich liebe Tiere. Und du, Marie?
Ich auch. Und das Aber es gibt auch Tiere, die ich sehr komisch finde.
Ja, wie zum Beispiel der Nacktmull.
Ja, aber nicht zu viel verraten. Wir haben auch noch eine Umfrage dazu.
Ja, okay. Aber jetzt wollen wir anfangen.
Gut, dann los. Was ist das ungewöhnlichste Tier, was Sie kennen?
Oh, es gibt so ein Tier aus Afrika. Ich habe den Namen vergessen. Es sitzt unter der Erde und hat überhaupt kein Fell.
Ich glaube,
der Nacktmull. Ja. Genau.
Ein Stimmt, der ist speziell.
Unfassbar hässliches Tier, finde ich. Und dementsprechend für mich
gerissen.
Stimmt.
Hier, wie heißen die?
Was? Spiders. Die sind so 2 Zentimeter groß. Die sehen richtig eklig aus. Die haben so ganz lange Fühler und sind so eine Mischung aus einem Skorpion und einer Spinne. Die gibt's aber auch nur in Arizona, glaube ich, ne?
Ja. Ich finde, ein Gecko ist das ungewöhnlichste Tier. Das habe ich mal in Indonesien gesehen. Und die fand ich total super. Und klein und schnell, ja.
Das ungewöhnlichste Tier, was ich kenne, ist, beziehungsweise nennt sich Axolotl. Im Aquarium kann man die halten zum Beispiel. Die sehen ganz, ganz witzig aus.
Ich weiß den Namen nicht, aber ich finde diese ganzen Fische, die ganz unten tief im Ozean leben, die man noch nicht so Anglerfisch und sowas, so bei Findet Nemo, diese ekligen, ja, die unheimlichen, das sind die ungewöhnlichsten Tiere, die ich kenne.
Also ich stehe auf Erdmännchen, die finde ich total süß. Die sind jetzt nicht so ungewöhnlich, aber die sind total bezaubernd.
Und wo waren Sie schon mal, wo es ungewöhnliche Tiere gab?
Ah, die Frage ist, wie ungewöhnlich ist es? Also ich habe in einem Gebiet gelebt oder bin aufgewachsen, wo es Skorpione und Schlangen gab. Und das ist schon recht ungewöhnlich für unsere Breitengrade. Also in Kasachstan, in Mittelasien.
Ich war in Uganda ganz lange, aber da gibt es keine ungewöhnlichen Tiere. Eigentlich nur die man auch hier kennt.
Ja,
so.
Außer die riesengroßen Kakerlaken, die gibt es hier nicht, ne?
Doch, ich war schon mal in Neuseeland, aber da gab es so andere Delfine, so kleine, so wilde Delfine. Den bin ich mal getaucht, die waren auch super.
Ägypten, ein Skorpion haben wir da gesehen.
Also ich war schon mal im Südpazifik, da gibt es ganz große Riesenschildkröten, wunderschöne Delfine, Haie, all so ein Zeug eben.
Das Ungewöhnlichste, was mir passiert ist, da war ich auf Sylt und bin in der Nordsee geschwommen und auf einmal hat was mein Bein berührt. Und da ist eine Herde Schweinswale an mir vorbeigeschwommen und da war ich mittendrin. Ganz schnell zum Ufer zurückgeschwommen. Aber das war so das Ungewöhnlichste, was ich jemals erlebt habe, wo ich war.
Hallo, hier sind die Radiofüchse Matti und...
Was?
Oh Marie, wir sind schon auf Sendung.
Ups, aber ich bin in Gedanken immer noch bei dem Lied Havanna.
Hast du denn überhaupt bei der Umfrage zugehört?
Ja, aber sag mir doch zur Sicherheit doch noch mal ein paar Tigere aus der Umfrage.
Aber um ehrlich zu sein, weiß ich selber nicht mehr alle. Aber eins weiß ich noch und das kannte ich sogar schon, nämlich der Axolotl.
Super, aber nun genug geredet. Jetzt hört ihr,
Ich rede mal für dich. Noch ein Bericht über ungewöhnliche Tiere von mir, von Pia und Helen.
Ton ab.
Hallo, hier sind die Radiofüchse Helen und
Pia, und wir zeigen euch heute die 10 ungewöhnlichsten Tiere der Welt.
Erstens der Nacktmull. Der Nacktmull ist ein Nagetier ohne Fell und sieht ein bisschen aus wie eine nackte Ratte. Er lebt in tiefen Höhlen Ostafrikas und schaufelt sich mit seinen großen Zehen durch die Erde. Er ist fast blind und trinken tun sie auch nicht. Denn Wasser bekommen sie durch die Nahrung, die sie fressen. Vor allem durch Pflanzenknollen. Sie werden 15 bis 30 Jahre alt.
Zweitens, der Sternmull. Der Sternmull ist ein Säugetier, das aussieht wie ein Maulwurf. Allerdings mit einer sternförmigen Nase. Mit dieser Nase kann er sogar unter Wasser riechen. Das können nur zwei Tierarten auf der ganzen Welt. Er frisst Würmer, Insekten und kleine Fische. Er lebt im Wasser und auf dem Land, beziehungsweise unter der Erde im östlichen Nordamerika.
Drittens, der Plumplori. Der Plumplori ist ein Baumbewohner aus Südostasien. Er sieht aus wie ein kleines Äffchen mit riesigen Augen. Ist mega süß, aber auch mega giftig. Leider ist er vom Aussterben bedroht.
Viertens, der Schuhschnabel. Der Schuhschnabel ist ein Vogel mit sehr großen und dicken Schnabel. Mit seinem Schnabel fängt er alles Mögliche, von Fröschen bis zu kleinen Reptilien. Er ist am liebsten allein unterwegs, deswegen nennt man ihn auch einen Einzelgänger. Er lebt in Sumpfregionen Zentralafrikas.
Fünftens, der Kiwi. Der Kiwi ist der kleinste Laufvogel der Welt und ist in Neuseeland zu Hause. Er kann nicht fliegen, ist aber sehr flink. Und hat einen unglaublich guten Riechinstinkt. Er kann sogar riechen, ob sich was Leckeres unter der Erde befindet. Außerdem ist er nachtaktiv.
Die Elefantenspitzmaus. Die Elefantenspitzmaus hat eine sehr lange Nase, deshalb heißt sie auch so. Ihr Lieblingsessen sind kleine Insekten. Sie wird 3 bis 6 Jahre alt und mag es heiß. Sie lebt in trockenen Gebieten Nordafrikas.
Siebtens, der rote Seedrache. Der rote Seedrache lebt im Meer von Westaustralien und gehört zu den Seenadeln und sieht ein bisschen aus wie eine Mischung aus Seepferdchen und einem Mini-Drachen. Er hat einen Greifschwanz, um sich am Seetang festzuhalten, und man weiß erst seit 2015, dass es dieses Tier gibt.
Achtens, das Fingertier. Das Fingertier gehört zu den Lemuren. Es hat die außergewöhnlichsten Hände der Welt. Es hat sehr flinke Finger, die unterschiedlich lang und dick sind, fast so wie bei Menschen. Es reibt sich vor der Jagd den mittleren Finger heiß, um den Tasten zu schärfen. Es ist nachtaktiv. Tagsüber versteckt es sich in Baumkronen und Nestern. Das Fingertier lebt auf Madagaskar und frisst Insekten, Früchte und Nüsse.
Neuntens, das Zwergseidenäffchen. Das Zwergseidenäffchen ist 18 cm groß und damit der kleinste Primat der Welt. Er ist in Südamerika zu Hause und frisst am liebsten Baumsäfte und kleine Insekten. Außerdem bekommt er fast nur Zwillinge.
Zehntens, die Saiga-Antilope. Die Saiga-Antilope hat eine lange Nase, damit filtert sie und kühlt sie staubige Luft. Diese Nase sieht aus wie ein kurzgeratener Rüssel und deswegen ist sie auch so berühmt. Sie lebt in Kasachstan, Russland und in der Mongolei. Saigas sind Herentiere und wären 2015 fast durch eine unbekannte Krankheit ausgestorben.
Du, Raya, du magst doch Tiere, oder?
Hier sind wir wieder, Raya und Marie.
Genau, und jetzt bin ich voll dabei.
Ja, aber wir müssen jetzt mal mit der Moderation anfangen.
Okay, also ich wollte dich fragen, vor welchem Tier du doll Angst hast.
Dem Tier bin ich zwar noch nie begegnet, aber ich habe vor Raubkatzen, habe ich Angst.
Ich auch. Und das passt ganz toll zu unserem nächsten Lied, nämlich...
Hey, das will ich sagen, weil es eines meiner Lieblingslieder ist. Wir hören nämlich gleich War von Katy Perry.
Genau, und in dem Lied geht es nämlich darum, dass sie sich mit den Tigern verbunden fühlt.
Dann sagen wir einfach...
Viel Spaß!
Hier sind die Radiofüchse Sam und Jannis.
Sam, weißt du, was die Schilleroper ist?
Ja, das ist ein altes Haus, das früher ein Theater war und inzwischen einsturzgefährdet ist. Echt cool, dass es gleich nebenan von unserem heiligen Stützpunkt aus St. Pauli ist.
Ja, und es war einmal ein Theater und mehr als erzählt euch Helen.
Du meinst ein Zirkus.
Sorry, ja, ich meinte Zirkus. Und jetzt?
Viel Spaß!
Hallo, Die Schilleroper. Heute einfach nur eine Ruine, die so dasteht. Doch was war die Schilleroper früher? Ein kleiner Rückblick in die Zeit. Als die Schilleroper 1889 erbaut wurde, wurde sie als Zirkus geplant. Der Direktor Paul Busch wollte seinen Traum verwirklichen, einen eigenen Zirkus zu haben. Jetzt kann man sich fragen, hä, wieso bauen sie einen Zirkus? Man braucht doch eh ein Zelt. Nein, so ist das nicht. Früher standen die Zirkusse an einem festen Ort. Sie waren sozusagen so wie ein Theater. Zirkusse hatten immer eine gute Kundschaft. Deswegen war der Zirkus von Busch nicht der einzige auf St. Pauli. Aber in der Schilleroper gab es sehr beeindruckende Shows mit Wasserpantomimen, coolen Lichteffekten und vielen Tieren. 7 Jahre lang gastierte der Zirkus von Paul Busch in der Schilleroper. Danach fand er einen besseren Spielort am Millerntor. Daraufhin stand die Schilleroper 5 Jahre lang leer. In dieser Zeit gab es wahrscheinlich einige Gastspiele in dem Gebäude. 1904 übernahm Ernst Friedrich Michaelis unsere Oper und baute den damaligen Zirkus zu einem Theater um, zum Schiller-Theater. Er machte das gleiche wie Paul Busch. Er verwirklichte seinen Traum. Zum 100. Todesjahr des Dichters Friedrich Schiller feierte er die Eröffnung am 20. April 1905. Ebenso wie der Zirkus lief auch das Theater sehr gut. Das Publikum war stets begeistert. Das Haus war immer ausverkauft. Während des Ersten Weltkrieges und in den Jahren danach wechselten die Besitzer und Regisseure des Schiller-Theaters häufig. Auch mit Schauspielern wie dem jungen Hans Albers oder Asta Nielsen war mit dem Schiller-Theater nicht viel Geld zu verdienen. Da das Publikum hauptsächlich aus St. Paulianern bestand, konnten nur Eintrittspreise von 35 Pfennig bis 2 Mark verlangt werden. Schauspieler, Gagen, Mitarbeiter, Musiker, Reparaturen und Umbauten kosteten aber weit mehr. 1932 begann die Operzeit. Wieder wurde das Gebäude aufwendig umgebaut. Der Rassenhass der Nationalsozialist ging auch an der Schilleroper nicht vorbei. Viele Künstler des Ensembles verließen das Land, sodass der Theaterdirektor Sattler ab 1935 mit der NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude zusammenarbeiten musste. Mit dem Beginn des Krieges ordneten die Behörden im August 1939 die Schließung an. Seitdem sah es nicht gut aus für unsere Oper. Während des Krieges wurde die Schilleroper bei einem Bombenangriff getroffen. Das Dach und das Bühnenhaus wurden zerstört. Als Spielstätte war sie so nicht mehr zu gebrauchen. Jedoch wurden im Krieg dort Fahrzeuge gewartet und italienische Kriegsgefangene untergebracht. 1945 war der Zweite Weltkrieg endlich vorbei. Doch was sollte man jetzt mit der Schilleroper machen? Viele Leute hatten Ideen, aber irgendwie ist es trotzdem nie, was mit ihr passiert. Es wurde viel Rum gekauft und verkauft. Aufführungen gab es jedoch keine mehr. Die Nebengebäude dienten seitdem als billige Unterkunft und als Asylbewerberwohnheim. Auch gab es seit den 80er Jahren eine echt coole Bar im Foyer der Schilleroper, bis sie 2006 schloss. Heute gilt die Schilleroper als so baufällig, dass das Betreten verboten ist. Allerdings steht das Originalstahlgerüst des früheren Zirkus seit 2012 unter Denkmalschutz, weil es in Deutschland einmalig ist. Mittlerweile setzen sich eine Bürgerinitiative und der Architekt Dirk Anders dafür ein, das Baudenkmal zu erhalten und fordern eine Nutzung, die allen Anwohnern des Viertels zugutekommt.
Hola, Ridnis, Redivai, Eid, Eschke, Fadar, Mas, Nu, Sinai.
Oh, Sam, sprichst du schon wieder spiegelisch?
Ja, darf man heute den Tage denn keine Witze mehr machen? Oh.
Doch, aber wir sind bei einer Sendung und es geht gerade um die Schilleroper.
Okay, was ist 1 plus 1 minus plus? Und wusstest du, dass Lyra Sané nicht im WM-Kader ist?
Also erstens sind wir nicht beim Matheunterricht und auch nicht beim Sportunterricht. Und zweitens heißt der Antwort 2.
Also erstens, miep,
ich darauf. Und zweitens heißt die Antwort Elf.
Nein.
Doch.
Oh. Aber jetzt ist es doch egal. Zurück zum Thema. Was würdest du aus der Schilleroper machen?
Ganz klar. Ein Trommelwirbel bitte. Ein Freibad.
Und ich würde daraus eine Skatebahn machen.
So, und jetzt treffen wir auf einen Architekten, der sich mit der Schilleroper auskennt.
Der hat nämlich auch eine Idee, wie die Schilleroper mal aussehen könnte.
Und viel Spaß!
Hier ist die Radiofüchsin Helen. Ich sitze jetzt gerade neben Dirk Anders. Dirk Anders hat einen Entwurf für den Umbau der Schilleroper gemacht. Was ist denn deine Idee für die Schilleroper?
Also die Schilleroper ist ja ein sehr altes Gebäude und es steht ja unter Denkmalschutz. In diesem Fall bei der Schilleroper steht inzwischen nur das Stahlgerüst unter Denkmalschutz. Und deswegen haben wir uns überlegt, vielleicht kann man mit diesem Stahlgerüst auch was ganz anderes machen.
Was würden Sie denn genau da reinbauen? Also Wohnungen oder so oder Geschäfte?
Guck mal, das war so der Anfang. Es gibt eine Initiative, die sich hier gegründet hat von Anwohnern. Und die haben einfach mal so gepuzzelt, was könnt ihr euch vorstellen, was sollte hier an der Stelle, wo die Schilleroper jetzt steht, mal sein. Und neben den möglichen kulturellen Angeboten sind eben auch so ein paar soziale Sachen gekommen. Eben günstiges Wohnen, Wohnen für ältere Menschen, Angebote für Kinder im Stadtteil, Wochenmarkt vielleicht, also Studentenwohnen.
Dirk hat hier jetzt noch so eine Mappe mit ganz vielen Bildern von der Schilleroper und auch Plänen. Und die schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Hier auf dem einen Bild von dem Theater sieht ganz schön spannend aus. Ich habe vorher noch nie so ein Theater gesehen. Das ist, glaube ich, ein Bild von 1913. Das ist von allen Seiten gebaut und ich glaube, wir gucken hier gerade von der Bühne. Es sieht sehr anders aus als so normale Theater, die man so kennt.
Also es ist ja ein rundes Gebäude, ne? Theater sind ja selten ganz rund und dieses halt, was als Zirkus gebaut worden ist, mit einer Manege in der Mitte, wo die Pferde früher laufen konnten. Deswegen ist das natürlich ein besonderer Theaterraum gewesen. Also ich habe schon mal das Glück gehabt, da mal reinzugehen. Und es ist ein unglaublich großer, schöner Raum. Und der verfällt jetzt schon seit vielen, vielen Jahren so langsam vor sich hin. Und jetzt ist sozusagen das Konzept, was wir dann hatten. Eigentlich wäre es doch schön, dieses Innen erlebbar zu machen. Also diese Stahlkonstruktion als Raum zumindest noch erlebbar zu machen. Und die Bebauung, die man wohl braucht, damit das Ganze eben auch überhaupt realistisch ist, so wie früher als Blockrandbebauung um diese Stahlkonstruktion drum baut. Und zurzeit, ich weiß nicht, ob das schon mal, euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man jetzt auf die Schilleroper zuläuft, läuft man eigentlich immer gegen eine Wand, egal von wo man kommt. Ob man hier aus dem Park kommt oder ob man von einem Haus der Familie, da gibt es ja auch den Durchgang. Man muss immer der Schilleroper irgendwie ausweichen. Man hat eigentlich gar keine Möglichkeit, da irgendwie durchzugehen. Und das ist sicherlich, dachten wir, eine schöne Idee zu sagen, wir führen diese Wege auch in die Schilleroper rein.
Das finde ich sehr interessant. Es ist ja sowas, wie es früher dann eigentlich auch gab, wird in das Stahlgerüst, würde nach dem Plan dann eine Open-Air-Bühne reinkommen. Was wollen die Besitzer denn mit der Schilleroper machen?
Das ist eine gute Frage. Bis heute ist uns nicht gelungen, mit den Besitzern mal selbst direkt ins Gespräch zu kommen. Und insofern war das ziemlich lange völlig unklar, was er möchte. Jetzt gab es aber im letzten Sommer, hat der Bezirksamtsleiter mal einen Entwurf vorgestellt, den sich der Eigentümer vorstellen kann. Leider will er dabei die Schilleroper abreißen. Und hat dann einen Entwurf vorgestellt, in dem sozusagen ein bisschen diese Form wieder aufgenommen wird von dem Gebäude. Aber eigentlich bleibt da vom Denkmalschutz dann bei dem Vorschlag gar nichts erhalten.
Gibt es schon einen Plan, wann die Schilleroper fertig sein soll?
Dementsprechend gibt es den leider noch nicht. Also wir wünschen uns, dass das möglichst bald mal eine Entscheidung gibt, wie es weitergeht. Aber es gibt da überhaupt noch keine Termine oder sonst wie, auf die man jetzt sich berufen könnte.
Dürfen die Bewohner von St. Pauli auch mitentscheiden, was mit der Schilleroper passiert?
Das ist auch eine gute Frage. Ich glaube, zu guter Letzt ist St. Pauli ein lebendiger Stadtteil und da weiß auch die Politik, dass man am besten nicht an den Bürgern komplett vorbei plant.
Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne, hat Spaß gemacht.
Wir sind die Radiofüchse und bei uns geht es immer noch um die Schilleroper. Sam, könntest du jetzt bitte wieder ganz normal sprechen, also nicht rückwärts oder mit komischen Matheaufgaben?
Na gut, ich probier's mal.
Der Architekt hat ja gesagt, dass man am besten auch die Leute auf St. Pauli dazu befragen sollte, wie die Schilleroper mal umgebaut werden soll.
Das haben wir dann gleich mal gemacht. Pass mal gut auf, welche Ideen die Leute so hatten.
Mensch, Sam, du kannst ja auch ganz normal sprechen.
Krytolan, Nack, Chi, Znak, Amaron, Neda, Weber, Sat, Zi, Trut, Gillewagal.
Nein, nicht schon wieder! Die Schilleroper soll ja umgebaut werden. Was würden Sie mit der Schilleroper machen, wenn Sie es bestimmen dürfen?
Ich würde da einen kleinen Pool da draußen hinbauen für den Sommer, dass man da schwimmen kann.
Ein Veranstaltungszentrum für Kinder und Jugendliche. Ein Jugendzentrum. Vielleicht ein Café, ein riesengroßes.
Ein Theater und oben drüber Wohnung.
Naja, hier wohnen ja ganz viele, das ist ja ein Wohngebiet. Deswegen muss ja irgendwas für die Anwohner hin. Also entweder Wohnung oder eine Mischung aus Wohnung und was weiß ich, für die Kinder.
Ich glaube, ein Kulturzentrum wäre schön.
Ich glaube, ich würde so eine Rollschuhbahn reinmachen und eine Skateboardbahn und oben, dass man da so rumlaufen kann und auf die Leute runterschauen, die da ihre Kunststücke machen.
Das war die Umfrage über die Schilleroper. Jetzt kommt ein Lied namens Astronaut, in dem es um eine Person geht, die gerne mit einer Rakete fliegen würde. Nachher kommt ein Comic-Fan. Also bleibt dran.
Hier sind die
Radiofüchse
auf www.radiofüchse.de und auf Tide 96.0.
Hallo, hier ist Matti von den Radiofüchsen, gerade zurück aus dem All geflogen. Jetzt kommt Sams Thema Comics. Er hat einen Comicverkäufer interviewt. Echt cool, was Sam erfahren hat. Such den Laden noch mal in der Wolfstraße. Viel Spaß!
Hallo, hier ist der Radiofuchs Sam und ich stehe vor dem Comicladen eines Bekannten. Der Laden heißt Rips and Stories und ich gehe da mal rein. Jetzt bin ich hier im Laden und ja, hier sind sehr viele Comics. Ziemlich viele Erwachsene-Comics, aber auch ein paar Kinder-Comics. Zum Beispiel hier sehe ich so für kleinere Kinder Patsy und für größere Clever und Smart. Und ja, jetzt gehe ich hier weiter. Also hier ist erstmal so ein Tisch mit ganz vielen Büchern drauf. Und da ist so eine Wand mit Romanen von A bis Z und Wand mit Büchern über Hamburg und Popkultur und Theorie. Dann sind hier, glaube ich, Graphic Novels, wie ich sehe. Hier sind weitere Comics einfach. Und da hinten sind so Comics wie Tim und Struppi und sowas. Also ich habe hier auch schon mal Masipalami gesehen und so. Und ja, jetzt stehe ich hier vor dem Besitzer des Ladens. Könntest du dich einmal für unsere Zuhörer vorstellen?
Ja, hallo, ich bin Hans und ich mache den Strips and Stories Laden zusammen mit meiner Kollegin Gesine.
Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Comicladen aufzumachen?
Das ist eine lange Geschichte. Soll ich die ganz erzählen?
Ja.
Okay, also ich war in Kanada, habe ein Jahr Auszeit gemacht und habe dort einen Laden gesehen, der Vorbild war für diesen Laden hier in Montreal. Der Laden eines Comicverlages von Drone & Quarterly. Und ich dachte, sowas gibt's in Hamburg eigentlich gar nicht. Sowas gibt's in Deutschland eigentlich gar nicht. Buchladen, der voller Comics ist. Mit schönen Graphic Novels. Und dann bin ich hergekommen, habe mit ganz vielen Leuten geredet und gefragt, ob das eine gute Idee war. Alle haben gesagt, nein, lass es bleiben. Und dann habe ich es trotzdem gemacht. Das war die Geschichte, wie der Laden entstanden ist. Und vielleicht noch mal ein bisschen im Hintergrund. Es gibt ganz viele Comicläden, es gibt ganz gute Buchläden, aber ganz wenige haben die Graphic Novels im Vordergrund. Das sind so ein bisschen anspruchsvollere Comics mit Geschichten aus dem alltäglichen Leben. Viel mehr als Abenteuergeschichten oder Superhelden. Und für diese Bücher gibt es eigentlich keine richtigen Läden. Und dann haben wir gesagt, machen wir das mal.
Seit wann gibt es den Comicladen hier schon?
Den Laden gibt es seit August 2010, also sind wir jetzt im 8. Jahr. Und letztes Jahr sind wir umgezogen in die Wohlwillstraße.
Was waren deine Lieblingscomics, als du ein kleines Kind warst?
Ich habe zuerst Vater und Sohn gelesen in der Stadtbibliothek in meinem kleinen Dorf. Und dann hatten meine Eltern einen Schreibwarenladen und dann habe ich immer die Disney-Comics gelesen. Am liebsten immer Donald Duck. Und die Ips-Hefte habe ich auch immer gelesen, da waren auch Comics drin. Und das hat so den Grundstein gelegt. Und Asterix natürlich auch.
Und was sind jetzt deine Lieblingscomics?
Oh, das ist ganz schön schwierig zu sagen. Es kommen ja immer jeden Monat so viele neue rein. Das ändert sich auch sehr oft. Meine Lieblingsserie heißt Love and Rockets. Auf Deutsch heißt das Liebe und Raketen. Oder, wen mag ich noch gerne? Ich mag Julia Wörth sehr gerne zum Beispiel. Oder den Maler aus Österreich.
Und hast du auch echte Schätze hier, die es sonst in Deutschland gar nicht geben würde?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Bücher von Leuten, die zum Beispiel hier an der Hochschule sind und Illustration studieren und die machen dann Heftchen selber und die bringen die dann hier vorbei und dann können die Leute die kaufen. Die kriegst du nicht bei Amazon, die kriegst du nicht in anderen Buchläden, die kriegst du einfach nur hier. Das ist schon was Besonderes und die sind wirklich toll, weil so viel Herzblut drin steckt und weil die selbstgemacht sind und das macht schon eine Besonderheit. Oder es gibt auch so ein paar kleine Verlage, die kriegt man auch nicht überall. Das würde ich schon sagen, dass das kleine Schätze sind, ja.
Cool. Zeichnest du eigentlich auch Comics oder sowas?
Nein, mir kann man keinen Stift in die Hand geben, das sieht grässlich aus. Ich habe leider kein Talent dafür.
Hast du einen Comichelden oder so einen Lieblings-Superhelden aus dem Comic oder so?
Meine Helden sind meistens so ein bisschen Loser, das muss ich sagen. Also die Superhelden habe ich nie so viel gelesen, von daher kann ich jetzt nicht Batman oder Spider-Man sagen, aber ich habe so ein paar Figuren, die mir ins Herz gewachsen sind aus verschiedenen Comics. Verwirrt.
Vielen Dank für das Interview.
Ja, vielen Dank, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut.
Das war das Interview mit Hans vom Comicladen Strips and Stories auf St. Pauli.
Helen, was machst du? Helen, was ist eigentlich dein Lieblingscomic?
Also ich lese sehr gerne die Donald Duck Comics. Ich finde die sehr lustig. Und was ist dein Lieblingscomic?
Ich habe keine Lieblingscomics.
Und jetzt hören wir noch ein paar andere Meinungen dazu.
Was ist Ihr Lieblingscomic?
One Piece, weil ich diese Action in diesem Comic sehr gerne nachvollziehe.
Asterix und Obelix.
Donald Duck, weil ich mag Gänse, Enten, ich mag so Tiere und die hat eine unheimlich witzigen Comicfigur. Ich mag Donald Duck.
Also mein Lieblingscomic ist Spider-Man, weil ich mag es einfach, wie er durch die Gegend fliegt, mit seinen Netzen schießt und seine Gegner besiegt. Es ist einfach nur cool.
Ich denke mal Captain America, weil Captain America einer meiner Lieblings-Superhelden ist.
Der Amazing Spider-Man, weil mich Spider-Man eben interessiert.
Früher war es das lustige Taschenbuch mit Donald Duck. Ich wollte immer so sein wie Dagobert Duck. Reich, alles haben, das war der Hauptgrund.
The Walking Dead. Spannend, schöne Bilder. Die Handlung gefällt mir.
Ich glaube, so ganz klassisch Mickey Mouse, würde ich sagen. Das waren so meine Lieblingscomics, würde ich sagen. Das habe ich schon viel gelesen.
Ich habe traditionell eigentlich immer ein großes Faible für Batman. Fand ich immer cool, schon damals. Und das hat sich auch nicht geändert. Also auch die neuen Batman-Filme gucke ich mir auf jeden Fall an. Und selbst wenn es die Lego-Version ist, finde ich auch super. Batman ist gut.
Ich hatte so eine Pferdezeitschrift, die hieß Wendy. Und da gab das immer irgendwie so eine Reitergeschichten. Das war so ziemlich das Einzige, was ich gelesen habe als Comic.
Und jetzt kommt das Lied All of Me von John Legend.
Hier sind die
Radiofüchse
auf www.radiofuchse.de und auf Tide 96.0.
Lotti, bist du schon einmal im Zoo gewesen?
Ja klar, ich war doch neulich im Tierpark Hagenbeck.
Ach stimmt, warst du da nicht mit Marie?
Ja, dort haben wir aber eine coole Reportage gemacht.
Welche Tiere fandest du denn so am besten?
Die Elefanten und die Giraffen mochte ich sehr.
Ich mag die Tiere auch, die sind beide so groß.
Gleich hört ihr auch noch zwei Interviews mit den Tierpflegern der Orang-Utans und den Elefanten. Bei den Elefanten gab es auch noch ein mega cooles Highlight.
Echt? Was denn? Sag schon.
Nein. Das wäre doch voll gespoilert.
Ach komm, sag schon. Es hört doch auch niemand anderes.
Ach, Helen, ich bin doch nicht so doof. Du kannst echt nerven.
Ich weiß.
Aber, na gut, wir haben das neue Elefantenbaby gesehen. Aber mehr sag ich nicht.
Oh, wie süß. Bei den Orang-Utans und den Elefanten habt ihr eine Reportage gemacht.
Ja, aber jetzt könnt ihr auch mal hören, ob ihr diese Tiere auch so cool findet. Los geht's mit unserem Besuch im Tierpark Camberg.
Viel Spaß!
Hallo, wir sind Marie und Lotti von den Radiofüchsen und wir sind hier jetzt gerade aus der Bahn gekommen und stehen vor Hagenbeck, also dem Tierpark in Hamburg. Okay, jetzt sag du mal was, Lotti.
Hallo.
Ja, kurz und knapp. Und wir gehen jetzt gleich rein und treffen eine Frau, nämlich Frau Düstersieg, und die wird uns zu einem Pfleger führen, mit dem wir jetzt ein Interview machen. Hier ist heute richtig tolles Wetter und es ist gar nicht so voll. Und Latia, auf welche Tiere freust du dich denn eigentlich am meisten?
Auf die Elefanten. Und du?
Ich freue mich insgesamt auf das Eismeer ganz doll. Ja, übrigens, wir machen das Interview mit einem Pfleger von den Elefanten und mit einem Pfleger von den Orang-Utans. Und jetzt machen wir uns mal auf die Suche nach Frau Düstersieg. Und dann treffen wir uns gleich wieder.
Wir sind jetzt zu Tierpark Hagenbeck reingegangen und haben uns mit Frau Düstersieg getroffen. Hier steht sie vor uns und Frau Düstersieg ist hier die Pressesprecherin. Und jetzt habe ich eine Frage an Sie, und zwar, wie lange gibt es Tierpark Hagenbeck schon?
Den Tierpark Hagenbeck hier in Stellingen gibt es seit 1907. Das heißt, wir haben dieses Jahr gerade unseren 111. Geburtstag.
Ist hier in Kürze irgendwas Besonderes passiert?
Ja, es ist gerade vor kurzem ein Elefantenbaby geboren. Es ist ja immer so, im Frühsommer gibt es ganz, ganz viele Tierbabys. Überall, wo man hinguckt, da hat man große, coole Augen und plauscheliges Fell. Oder dann auch die kleinen Vögel, die überall rumlaufen. Und wir haben natürlich dieses Elefantenbaby, was wir jetzt gerade neu haben.
Danke, dass Sie uns die Fragen beantwortet haben. Und jetzt gehen wir zu den Orang-Utans. Wir sind jetzt hier beim Orang-Utan-Gehege und das ist so eine Kuppel und heute ist die sogar schon aufgeklappt sozusagen, weil es schon so warm ist. Und wir stehen hier neben einer Pflegerin von den Orang-Utans.
Ja, hallo, ich bin Laura Pinero, ich bin heute zuständig hier für die Orang-Utans.
Könnten Sie zum Einstieg vielleicht ein paar Orang-Utan-Namen nennen?
Ja, also wir haben insgesamt 8 Sumatra-Orang-Utans, und zwar Tuan, Batak, Bella Marie, Simia, Toba, Sly und Conny.
Und haben Sie einen Lieblingsaffen?
Also, ja, einen Lieblingsaffen jetzt nicht unbedingt. Ich mag eigentlich alle Affen sehr gerne, aber besonders ans Herz gewachsen ist, glaube ich, vielen Pflegern hier der Tuan. Der ist eine Handaufzucht und deswegen sehr, ja, menschenbezogen, und das ist dann doch schon ein bisschen näher als mit den anderen.
Kann man Menschenaffen mit den Menschen vergleichen?
Man sieht auf jeden Fall, dass wir sehr nah miteinander verwandt sind. Also von der ganzen Gestik her, von der Mimik, auch vom Umgang untereinander. Oder wenn man den Tieren auch das Futter gibt, wie menschlich die dann doch auch ihre Apfelsine zum Beispiel entschalen. Oder ja, auch teilweise mit dem Löffel den Pudding essen. Also da fragt man sich dann auch oft, ja, sind uns sehr, sehr ähnlich. Ja, und auch im Gesamten, also von der Sozialstruktur her, auch wie die untereinander, ja, mit sich umgehen, das ist schon, man kann da auf jeden Fall Parallelen erkennen.
Und warum sind Orang-Utans in freier Wildbahn so doll bedroht und was kann ein Zoo dagegen tun?
Ja, das ist leider, weil den Tieren der Lebensraum immer mehr schwindet, um dort Dinge wie Palmöl oder Ähnliches anzubauen. Deswegen ist es immer ganz besonders wichtig, dass man im Alltag ein bisschen darauf achtet, nicht so viele Palmölprodukte zu kaufen vielleicht. Und ein Tierpark kann natürlich dazu beitragen, indem wir einfach die Tierart durch Nachzucht erhalten, was wir natürlich auch möchten, nur der Tuan momentan leider nicht so gerne.
Hat wirklich jeder Affe seinen eigenen Charakter?
Ja, tatsächlich. Also jeder Affe ist hier wirklich ein Individuum und man lernt die auch alle kennen mit der Zeit. Das entwickelt sich natürlich. Jetzt ist zum Beispiel die Simia und die Marie, die sind jetzt beide 14 und sind jetzt langsam in dem Alter, wo so ein Affe tatsächlich auch schon erwachsen wird im Kopf. Also es geht bei denen natürlich ein bisschen schneller als bei uns Menschen, weil sie auch nicht ganz so alt werden wie wir Menschen. Und da sieht man jetzt so einen leichten Umschwung. Also es ist dann so, dass diese kleinen quirligen Affen langsam halt wirklich zu Frauen heranwachsen und das natürlich auch sich bemerkbar macht im Sinne von wie sie mit den anderen Affen umgehen. Die möchten sich natürlich jetzt auch ihren Platz in der, ja, in der Rangfolge hier in der Gruppe sichern und versuchen da ein bisschen nach oben zu kommen. Also es wird auch mal ein bisschen ruppiger tatsächlich.
Ja, vielen Dank für das Interview und ja, tschüss.
Ja, tschüss, schönen Tag noch.
Puh, jetzt sind wir bei den Orang-Utans wieder raus, aber jetzt müssen wir uns auch ziemlich beeilen, damit wir noch rechtzeitig zur Vorstellung der Elefanten kommen.
Jetzt geht es gleich weiter mit unserem Besuch im Tierpark Hagenbeck. Nach den Orang-Utans sind wir noch zu den Elefanten gegangen. Und dort haben wir den Tierpfleger Christian interviewt, der sich um die Elefanten kümmert.
Dann erfahrt ihr auch mehr über das süße Elefantenbaby, das gerade erst geboren worden ist. Welches Tier magst du denn lieber, Lotti? Und wieso? Elefanten oder Orang-Utans?
Ich mag lieber die Orang-Utans, weil die Tierpflegerin Laura so viel Spannendes über die Tiere erzählen konnte.
Ich finde Orang-Utans auch cool, aber die Elefanten sind spannender.
Nein, die Orang-Utans sind cooler.
Nein, die Elefanten sind cooler.
Nein, die Orang-Utans sind viel cooler.
Nein, die Elefanten... Oh Mist, Lotti, wir hätten schon längst fertig sein sollen.
Oh Mist, dann wünschen wir euch, viel Spaß beim
Zuhören.
Also, wir können euch schon mal ein bisschen was verraten, nämlich in der Elefantenvorstellung sozusagen geht es hauptsächlich um einen neugeborenen Elefanten. Und der wurde nämlich am 5.5. um 7.07 Uhr geboren. Und das auch noch im Jahr vom 111. Geburtstag von Hagenbeck.
Bei uns leben zurzeit 10 asiatische Elefanten, davon 2 männliche Tiere und 8 Elefantenkühe. Der jüngste Bewohner, das ist unser 4 Tage alter kleiner Brausepaul, da hinten bei seiner Mutti Sheila, da kann man ihn vielleicht erkennen, er steht meistens schön geschützt im Schatten. Und unsere ältesten Elefanten, die haben schon ein Alter von 52 Jahren und heißen Mowgli und Shanra und die stehen da ganz rechts von ihnen ausgesehen. Und hier in einer Elefantenherde, angeführt von einer Matriarchin, der Leitkuh, gibt es eine straffe Rangordnung. Rangniedere Tiere haben Ranghöheren immer Platz zu machen. Ansonsten wird es ungemütlich. Und dies ist auch der Grund, warum wir Elefantenpfleger hier im Gehege stehen, können größere Konflikte vermeiden. Das ist so ähnlich wie mit dem Lehrer auf dem Schulhof.
Jetzt stehen wir hier neben dem Elefantenpfleger, der sich jetzt bestimmt gerne einmal selber vorstellt.
Hallo, mein Name ist Christian und ich bin hier Elefantenpfleger in Hagenbecks Tierpark.
Hatten Sie Angst, als Sie das erste Mal bei dem Elefanten im Gehege standen?
Nein, ich hatte keine Angst. Ich weiß auch, dass ich ganz gute Kollegen habe, die dann auf junge Leute aufpassen und man wird da ganz langsam eingearbeitet. Und ich wollte ja auch mit den Tieren arbeiten.
Gibt es hier im Gehege auch Elefanten, die früher in der Wildnis gelebt haben oder sind alle hier geboren?
Ganz viele Elefanten sind hier bei uns geboren. Wir haben aber auch ganz alte Elefanten, die zwar nicht in der Wildnis gelebt haben, aber die wir tatsächlich noch aus Indien geholt haben und die haben dort in Camps gelebt.
Stimmt das Gerücht, dass Elefanten niemals vergessen, wirklich?
Elefanten haben ein sehr gutes Gedächtnis, was sie auch brauchen in der Natur, wenn eine ganz lange Trockenzeit herrscht, so vielleicht 2-3 Jahre, dann müssen die sich daran erinnern können, wo sie selbst als Kind vielleicht mal hingeführt wurden, dass sie dann als Chefin die richtige Entscheidung treffen. Aber die vergessen auch mal Sachen wie wir.
Was war Ihr schönster Moment mit den Elefanten?
Die schönsten Momente sind zum einen die Geburten, weil sie dann doch sehr aufregend und spannend sind. Natürlich auch kräftezehrend für die Pfleger, selbstverständlich auch für die gebärende Mutter. Und natürlich, wenn die Tiere einem Vertrauen schenken, wenn man dann mit ihnen trainiert und immer bei denen ist und man merkt, das zahlt sich aus.
Und wie war die Geburt von Brause, Paul?
Ja. Unser Brausepaul, der ist am Samstag früh zur Welt gekommen. Wir Pfleger mussten dann noch nur so 7-8 Stunden warten. Also bei Mitternacht und in der Nacht von Freitag zu Samstag haben wir uns versammelt. Und dann kam der kleine Mann um 7:07 Uhr zur Welt. Und die Sheila hat das richtig gut gemacht, so heißt die Mutti. Die hat da ganz toll sich darauf eingelassen, hat das ganz tapfer gemacht.
Und können die Elefanten Kunststücke?
Naja, Kunststücke nennt man das heute nicht mehr. Was wir den Tieren als erstes beibringen, ist ganz einfach, dass sie Kommandos können. Und das sind letztendlich Dinge, die wir im Umgang mit den Elefanten brauchen. Wie das Elefant auf Wort mir folgt, Also, dass er zu mir herkommt, dass er aber auch wieder von mir weggeht, die sind mir ja schwer genug. Und dass er die Füße anhebt, dass er sich niederlegt, das ist alles wichtig für die Fußpflege und auch um den Elefanten waschen zu können.
Und haben die einen persönlichen Trainer?
Wenn ein Elefant klein ist und ein Kommando neu trainiert wird, dann ist es so, dass sich tatsächlich nur ein Elefantenpfleger mit diesen Elefanten und dieses Kommando beschäftigt. Wenn dieses Kommando sitzt und das Tier das zu 80-90% verstanden hat, dann kann man das auch übergeben an andere Pfleger. Aber jeder Elefantenpfleger muss mit jedem Elefanten arbeiten können.
Was ist von den Elefanten abgesehen bei Hagenbeck Ihr liebstes Tier?
Das sind tatsächlich doch nur die Elefanten. Ich weiß gar nicht, was da noch alles im Tierpark rumläuft. Ich bin glaube ich noch nie so weit weg jetzt hier für dieses Interview vom Elefanten ausgegangen.
Dann sagen wir danke für das Interview und schönen Tag noch.
Ja, vielen Dank, das war ganz nett und euch auch einen schönen Tag. Dankeschön.
Okay, das war's jetzt von den Radiofüchsen. Wir hätten euch gerne viel, viel mehr Tiere vorgestellt, aber unsere Zeit war leider sehr knapp. Und wir empfehlen euch Tierpark Hagenbeck, weil es hier sehr cool ist. Man kann sehr viele Tiere sehen und man kann auch sehr viel darüber lernen. Und der Tierpark Hagenbeck hat im Juni von 9 bis 18 Uhr auf.
Und jetzt sagen wir einfach mal
Tschüss!
Hallo, hier sind Pia und Lotti.
Und wir haben das Lied River von Ed Sheeran und Eminem für euch.
Hast du schon gehört, dass Ed Sheeran Sherry Seaborn geheiratet hat und wenn er Kinder bekommen sollte, dass er mit seiner Musikkarriere aufhören wird, um so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern zu verbringen?
Nein, das wusste ich nicht. Das ist ja schade. Er hat so viel durch seine Musik erreicht. Aber irgendwie kann ich das auch verstehen. Wenn ich Musikerin werde, würde ich auch alles für meine Kinder tun.
Jetzt müssen wir aber auch mal anfangen. Also jetzt für euch Ed Sheeran und Eminem mit
River.
Ton ab!
Hallo, hier sind die Radiofüchse Helen und... Hallo? Hallo? Wieso antwortet mir denn niemand?
Helen, du machst das alleine.
Hä? Wieso hat mir das niemand gesagt? Oh, na toll. Da muss ich jetzt ja wohl improvisieren. Wie soll ich denn das jetzt machen? Also noch einmal von vorne. Ah, Moment. Ich habe eine Idee. Die ist voll cool.
Hallo, hier ist Helen 1.
Und Helen 2. Sag mal, was denkst du eigentlich so über Freundschaft?
Also ich finde Freundschaft ja sehr wichtig. Weil gute Freunde sind für mich auch so etwas wie eine zweite Familie. Und du?
Also, ich bin auch deiner Meinung. Guten Freunden kann man einfach alles anvertrauen. Das finde ich wirklich gut. Aber jetzt mal zu dem, was gleich kommt.
Stimmt, denn ihr hört gleich eine Umfrage über...
Nicht verraten, Helen 1. Ihr könnt doch mal raten. Also die Zuschauer.
Helle.
Und, habt ihr eine Idee?
Jetzt mal zum Punkt.
Warte gleich.
Ich schätze, ich muss auflösen. Wir machen eine Umfrage über...
Freundschaft. Hi, sorry, dass du schitten. Ich bin Helen 3.
Oh Mensch, Helen 3, du kommst immer zu spät.
Entschuldigung. Naja, dann... Viel Spaß bei der... Moment. Das sage ich. Hat's euch gefallen? Ich fand's ja super lustig. Und jetzt viel Spaß bei der Umfrage.
Was ist für Sie wichtig in einer guten Freundschaft?
Gegenseitiges Vertrauen, dass man viel miteinander lachen kann. Dass man füreinander da ist. Aber man muss sich auch nicht immer sehen, um zu wissen, dass man den anderen lieb hat.
Dass man sich aufeinander verlassen kann.
Dass man sich auch mal Sachen verzeihen kann. Und dass man immer ehrlich zueinander ist.
Dass sie beständig ist.
Dass man sich vertrauen kann, glaube ich. Ja, dass man eben immer ehrlich ist. Und ja, das würde ich sagen, Vertrauen und Ehrlichkeit.
Dass man sowohl zuhört, als auch von dem anderen erwarten kann, dass derjenige zuhört. Dass man dieselben vielleicht Interessen hat und Werte, was aber wahrscheinlich so wichtig ist, weil man sich dann irgendwie ergänzt, dass man Spaß miteinander hat, ja.
Gute Freunde
verurteilen sich nicht und versuchen sich gegenseitig zu verstehen, egal was passiert. Und halten zueinander in erster Linie.
Waren Sie schon mal in einer Situation, wo Ihnen Freunde sehr geholfen haben?
Ganz oft schon. Zum Beispiel, wenn man sich mal getrennt hat und traurig ist, dann sind es ja meistens die Freunde, die einen wieder aufbauen. Das war jetzt bei mir im letzten Jahr so. Und da haben mir meine Freunde richtig viel geholfen bei.
Ja, na klar. Also auch öfters Kleinigkeiten, ne? Ich glaube, das ist wichtig. Es muss nicht unbedingt immer was Großes sein, sondern auch ganz normal im Schulalltag, würde ich auch sagen, mal mit den Hausaufgaben oder so oder wenn es einmal schlecht geht, sowas halt, ne?
Ja, zum Beispiel erst vor kurzem war ich ziemlich krank, also ich hatte Fieber und ich habe Freunde gefragt, ob sie mich zum Arzt fahren können. Und sie haben dann tatsächlich auch nicht mal selber Zeit gehabt, aber sie haben Freunde noch gefragt, ob sie können. Und dann hat mich jemand zum Arzt gefahren. Und das war sehr schön, weil ich das Gefühl hatte, dass sich jemand um mich kümmert.
Ja, gerade zur Zeit sogar. Ich bin nämlich nach Hamburg wiedergezogen, habe hier noch keine Wohnung und bin gerade bei einer Freundin, die auch zwei Kinder hat. Und bin gerade sehr dankbar dafür, dass die mich aufgenommen haben.
Ja, ganz oft. Also ich mache gerade Bewerbungen fürs Theater. Und da habe ich gemerkt, dass meine Freunde mir ganz schön viel helfen. Also beim Vorbereiten und trösten, wenn was nicht klappt und sich freuen, wenn was klappt.
Wir sind's, Helen, Raya und Pia. Wir danken euch, dass ihr diese Sendung angehört habt und hoffen, dass ihr auch viel gelernt habt.
Unsere Sendung ist jetzt nämlich zu Ende. Mir hat ja am besten gefallen, das von Helen, dass sie gerade so viele auf einmal gemacht hat.
Und ich fand den Bericht über Hagenbeck mit den Elefanten am besten, wegen dem süßen Elefantenbaby.
Ich fand die Umfrage über Freundschaft am besten, weil ich das Thema Freundschaft persönlich sehr wichtig finde. Warum fandest du den Bericht über die Elefantenbabys und Hagenbeck am besten?
Das habe ich doch schon gerade gesagt, wegen diesem süßen Elefantenbaby.
Wenn ihr diese Sendung nicht ganz abgehört habt, könnt ihr diese Sendung auch noch viele andere und noch viele andere interessante Beiträge von uns auf www.radiofüchse.de noch einmal anhören. Radiofüchse schreibt man mit UE.
Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben und uns sagen, über welches Thema wir mal berichten sollen. Die E-Mail-Adresse heißt info@radiofüchse.de.
Wir hoffen, die Sendung hat euch gefallen. Noch einen schönen Tag und
tschüss!
Hier sind die
Radiofüchse
auf www.radiofüchse.de
und auf Tide 96.0.